Danke vielmals für die Einladung, dass ich wieder da sein darf. Den Vortrag über die Evaluationsmöglichkeiten der Magenentleerung hat mein Mann, wie er mir beim Vorbereiten über die Schulter geschaut hat, so kommentiert. Das ist ein Anästhesist, der fremdgeht. Denn die Magenentleerung evaluieren ja meistens nur die Gastroenterologen. Ist es ein häufiges Problem? Cassandra hat vor 50 Jahren einen sehr interessanten und noch immer gültigen Satz gesagt. Es ist ein Syndrom, das häufiger übersehen als erkannt wird. Und nachdem wir ganz selten unseren Patienten ein Gastroskop hinunterstecken, gibt es sicher viele Situationen, wo wir die Gastroparese übersehen. Was möchte ich Ihnen in den nächsten Minuten näher bringen? Wir reden über den normalen Ablauf der Magenentleerung, über die Klinik und die Ursachen und natürlich über die Evaluationsmöglichkeiten. Wie funktioniert die Magenentleerung? Es kommt Speise über den Ösophagus in den Magen hinein und geht sofort in den Fundus. Der Fundus ist der Bereich, der zur Akkommodation fähig ist, das heißt, er kann sich dehnen, ohne dass es zu einer Erhöhung des intraluminalen Drucks kommt. Wenn die Nahrung aus dem Fundus herauskommt, dann sind das tonische Kontraktionen, die den Speisebrei in einzelnen Portionen ins Korpus und von dort ins proximale Antrum treiben. Von hier aus geht es dann weiter ins distale Antrum und wenn der Büllerus öffnet, hinaus in den Zwölffingerdarm. Wichtig ist, dass die Magenentleerung nach dem Siebprinzip funktioniert. Sie haben drei Phasen. Die Propulsion, der Speisebrei wird vom proximalen Antrum über das distale Antrum hinuntergetrieben zum geschlossenen Büllerus. Und wenn Sie sich hier die einzelnen Farben anschauen, dann sehen Sie, Sie haben Flüssigkeiten, die sind rot. Sie haben Partikel, die sind bis zu 2 mm groß, die habe ich ja gelb eingezeichnet. Und Sie haben größere Partikel. Wenn jetzt der Büllerus aufgeht, so sistiert sofort die Peristaltik im Duodenum. Das Duodenum kann auch akkommodieren und übernimmt den sich entleerenden Speisebrei. Das sind die Flüssigkeiten und die Partikel mit einer Größe unter 2 mm. Der Rest wird, wenn der Büllerus sich schließt, wieder zurückgetrieben hinauf ins proximale Antrum, mischt sich mit Speisebrei, der von oben aus dem Korpus kommt und zirkuliert so lange, bis er die Kriterien erfüllt, dass er hinaus kann. Dieses Zirkulieren und die Funktion des Antrums, den Speisebrei zu zerkleinern, bezeichnet man auch als Antrummühle. Ganz wichtig ist es, dass die Motilität entsprechend koordiniert wird. In dem Moment, wo sich der Büllerus verschließt, dann darf erst wieder die Peristaltik im Duodenum einsetzen, denn sonst wird es zu einem Reflux in den Magen hineinkommen. Sie brauchen den gastrogastralen Reflex, denn sonst würde das Antrum überschwemmen. Und Sie brauchen den duodenogastralen Reflex, damit begrenzt ist, wie viel Speisebrei darf ins Duodenum entleert werden. Üblicherweise beim Gesunden sind das 2 bis 3 Kilokalorien pro Minute. Wie schaut die Klinik aus? Was sind die Ursachen der Gastroparese? Die Symptome sind extrem unspezifisch und gerade bei unseren kritisch kranken Patienten, bei unseren postoperativen Patienten, passen sie praktisch auf jeden Einzelnen. Sie haben ein Völlegefühl, aufstoßen, es ist ihnen schlecht, sie brechen, sie haben keinen Hunger. Das Einzige, was ihnen zur Diagnose verhelfen kann, das ist aber aus der Anamnese zu erheben, das wäre, wenn ein Diabetiker plötzlich postprandiale Hypoglykämien hat. Denn die Patienten spritzen sich wie üblich ihr Insulin. Solange die Magenentleerung normal funktioniert, kein Problem. Nur in dem Moment, wo sie die Magenentleerungsstörung bekommen, wirkt das Insulin, aber es ist kein Zucker da. Das heißt, die Patienten bekommen ein Hypo. Und das ist beim Diabetiker sehr häufig der Grund, wo dann irgendjemand denkt und sagt, ach, der könnte eine Magenentleerungsstörung haben. Die Ursachen der Gastroparese könnte man beliebig erweitern. Ein paar habe ich Ihnen angeführt, Voran steht natürlich der Diabetes in der Reihe der Erkrankungen, die eine chronische Magenentleerungsstörung machen. Dazu gehört natürlich die Amyloidose, SLE und viele, viele andere Probleme. Hier auf der rechten Seite sehen Sie Ursachen, die für eine passagiere Magenentleerungsstörung verantwortlich sind. Medikamente. Unsere Patienten brauchen eine Analgesie. Sie haben sehr häufig ein Katapresan. Sie sind beta-blockiert, sie haben einen postoperativen Ileus, sie haben Elektrolytstörungen, sie können hormonelle Störungen haben. All das sind Ursachen für eine passagiere Gastroparese. Wann sehen wir Patienten mit einer Gastroparese häufig? 60-80% aller Diabetiker haben eine Magenentleerungsstörung. Warum wissen wir das nicht? Weil sie bei 50% asymptomatisch ist. Und weil sie erst im Spätstadium so problematisch für den Patienten wird, dass er sich dessen bewusst wird. In der postoperativen Phase haben es 50% aller postoperativen Patienten und natürlich 100% aller Patienten mit einem abdominalchirurgischen Eingriff. Gut 60% der Patienten nach einem Schädel-Hirn-Trauma haben eine Gastroparese. Und wichtig ist, dass sie hier besonders lange dauert. Die Dauer ist von 10, 14 Tagen, ist so der durchschnittliche Verlauf. Was auch noch wichtig ist, die Entleerung von Flüssigkeiten ist oft normal und die Entleerung von fester Nahrung ist gestört. Das heißt, wenn wir jetzt nach Evaluationsmöglichkeiten suchen, dann brauchen wir eine Untersuchung, die es uns ermöglicht, beide Bereiche der Ernährung getrennt zu untersuchen. Ich muss mir die Entleerung von Flüssigkeiten anschauen können, genauso wie ich eine Untersuchung brauche, die gleichzeitig die Entleerung von fester Nahrung beurteilen kann. Dann hätten wir natürlich gerne eine Untersuchung, die zuverlässig ist, aussagekräftig, die ich reproduzieren kann, die einen möglichst geringen Zeitaufwand mit sich bringt, einen geringen Geräteaufwand, möglichst nebenwirkungsarm ist, das heißt schlicht und ergreifend für uns auf der Intensivstation machbar ist. Und daran krankt es eigentlich, wenn Sie sich die nachfolgenden Dias anschauen. Der Golden Standard der Evaluation der Magenentleerungsstörung ist die Szintigraphie. Sie erfüllt zumindest einmal die Basisforderung. Ich kann mir die Entleerung von fester Nahrung und von Flüssigkeiten getrennt anschauen, indem ich meine Testnahrung mit radioaktiv markiertem Technetium bzw. Indium versetze. Wie schaut das dann aus? Hier haben Sie aufgetragen den normalen, gesunden Patienten und den Diabetiker. Dieser Patient bekommt eine Flüssigkeit, die mit Indium versetzt ist, und eine feste Nahrung, die mit Technetium versetzt ist. Und wenn Sie sich nach 30 Minuten anschauen, dann sehen Sie, dass beim Gesunden die Flüssigkeit fast vollständig aus dem Magen heraus ist. Beim Diabetiker beginnt sie erst langsam Richtung Korpus zu wandern. Und nach 100 Minuten haben Sie immer noch Flüssigkeitsreste, die im Korpus drinnen sind. Noch schlimmer bei der festen Nahrung. Hier ist nach 30 Minuten beim Diabetiker eigentlich überhaupt nichts passiert. Es ist immer noch im Fundus oben im Rahmen der Akkommodation. Und erst nach 100 Minuten beginnt der Speisebrei langsam Richtung Korpus zu wandern, wo er beim Gesunden schon längst aus dem Magen draußen ist. Wie zeichnet man sich das dann auf? Sie sehen hier oben die Kurven, die man hat. Das ist die Zeit, die der Patient bis zur vollständigen Magenentleerung braucht. Und das ist die Magenentleerung in 100%. Also 100% heißt komplett voller Magen. Dieser gepunktete Bereich, das ist der Bereich, in dem sich das Normalkollektiv bewegen sollte. Und die Linie ist das, wie sich der Patient verhält. Und da sehen Sie hier beim Diabetiker, die Entleerung der Flüssigkeit ist wesentlich langsamer, als es die das Normalkollektiv bietet, und bei der festen Nahrung, da passiert einmal die ersten 100 Minuten praktisch gar nichts. Was schaut man sich an? Die Leg Phase, das ist diese Phase zwischen Essen und Beginn der Magenentleerung, würden Sie hier sehen, Essen und Beginn der Entleerung und die Half-Emptying-Time, wenn also die Hälfte des Magens entleert ist. Was ist das Problem der Untersuchungsmethode? Sie haben eine Strahlenbelastung, Sie brauchen einen enormen Geräteaufwand, sie kostet sehr viel und sie ist extrem zeitaufwendig. Das Ultraschall. Hier könnten Sie mit einem 2- oder 3D-Schallkopf auf einer ganz klar definierten Höhe, nämlich auf der Aortomesenterialebene, die Antrumfläche ausmessen und könnten schauen, wie sich die über die Zeit verändert. Diese Methode ist aufgrund des Zeitaufwandes und vor allen Dingen aufgrund der Überstrahlung, wenn Sie feste Nahrung zu sich nehmen, nur für Flüssigkeiten geeignet. Wenn Sie dann noch die Duplexsonographie einsetzen, könnten Sie die Kontraktilität des Magens beurteilen, dem Patienten also einen Testzucker zu trinken geben und dann schauen, wie viel Flüssigkeit in einer bestimmten Zeit am Bülerus vorbeirinnt. Wie schaut das aus? Hier haben Sie den Magen mit seiner dreigeschichteten Wand und drinnen die Flüssigkeit. Da ist eine andere Aufnahme. Sie sehen schon, es kann Situationen geben, wo es sehr schwierig wird, die Fläche zu beurteilen. Wenn Sie auf jeden Fall einen geübten Radiologen haben, dann sind die Untersuchungen, so wie Sie hier sehen, gleichwertig mit der Szintigraphie in ihren Ergebnissen. Die beiden Kurven, die man bei einer und derselben Person gemacht hat, mit Ultraschall und mit Szintigraphie, sind sich sehr ähnlich. Die andere Möglichkeit ist die Infrarotspektrometrie. Sie kennen es vielleicht, die gleiche Methode verwendet man beim Nachweis des Helicobacter. Man verwendet für die Entleerung fester Nahrung C13 markierte Oktansäure und für Flüssigkeiten C13 Acetat. Gibt das der Testnahrung zu, der Patient isst das, es wird resorbiert, die Testsubstanz wird oxidiert zu 13-CO2 und das wird in der Ausatemluft nachgemessen. Das Problem der Geschichte ist die Messdauer. Wenn Sie wirklich gut reproduzierbare Ergebnisse haben wollen, dann brauchen Sie eine Untersuchungsdauer von 6 Stunden. Dann muss Ihnen der Patient alle 5 Minuten einen Plastikbeutel vollpusten für die ersten 2 Stunden und für die nächsten 4 Stunden alle 10 Minuten. Und wenn Sie dann auch noch Interesse hätten, sich die orozekale Transitzeit anzuschauen und Sie nehmen eine C13 markierte Laktose und Sie haben zufällig 12 Stunden Zeit, dann könnten Sie es auch damit machen. Wie schaut das Ergebnis aus? Sie haben dieses Gerät, da wird unten der Beutel angesteckt. Sie bekommen eine Kurve, die Sie sich mit wunderschön komplizierten Formeln, die ich Ihnen gerne ersparen möchte, ausrechnen können. Und Sie sehen, wie über den Zeitverlauf das CO2 abgeatmet wird. Und das kann man dann mit entsprechenden Formeln gegenrechnen auf den Prozentsatz der Magenentleerung. Und man könnte auch die Leg Phase berechnen. Die Kurven, damit Sie sich ein bisschen einschauen können, das ist ein Patient nach Entleerung einer Flüssigkeit mit einer normalen Magenentleerung. Das ist ein Diabetiker, da sehen Sie schon, da passiert einmal ziemlich lange gar nichts, bis endlich einmal ein CO2 kommt. Alt, aber nicht gut, ist der Barium-Dreischluck. Das ist das, was man vor 20, 30 Jahren gemacht hat. Der Patient bekommt das Barium als Trink oder Brei. Es ist nicht zuverlässig. Sie können nur die Entleerung von Flüssigkeit beurteilen. Und der Patient kriegt nachher seine Obstipation. Und das ist wirklich das Letzte, was wir bei unseren kritisch kranken Patienten haben wollen. Das MR. Wie ich vor ungefähr einem Jahr unsere Radiologen gefragt habe, ob wir nicht eine Studie machen könnten. Magenentleerung mit dem MR, haben sie mir erzählt, das geht nicht. Es geht sehr wohl. Die Studie ist voriges Jahr veröffentlicht. Allerdings, es ist, glaube ich, auf der ganzen Welt eine Handvoll Leute, die das können, die Programme haben, diese Berechnungen zu machen. Das, was sie produzieren unter optimalen Bedingungen, das heißt bei einer unendlich langen Untersuchungsdauer, bei einem Patienten, der bedingungslos ruhig liegt und der auf alle Arten Kommandos reagieren kann, das schaut faszinierend aus. Sie sehen hier Leber, Gallenblase, das ist der Magen und Sie können sich sogar hier mit den Pfeilen markiert über den Zeitverlauf die wandernde Kontraktion anschauen. Eines ist aber klar, Unsere Patienten werden da nicht mitspielen. Wenn Sie dann noch Lust und Laune haben und einen entsprechenden Mathematiker, dann können Sie sich auch dreidimensional den Magen herausrechnen und sehen, so ist er hungrig, so ist viel im Fundus drinnen im Rahmen der Akkommodation und hier beginnt er sich langsam zu entleeren. Die letzte Methode, die ich Ihnen mitgebracht habe, ist die Paracetamol-Absorption. Sie geben Ihren Patienten Paracetamol als Sirup oder als Tablette. Wenn Sie das machen möchten, dann ist natürlich die erste Frage, ja, wie viel gebe ich denn? Und da fängt das Dilemma schon an. In der Literatur finden Sie alles von 1 Gramm bis 2 Gramm, 10, 15, 20 Milligramm pro Kilo pro Körpergewicht. Und dann ist noch die große Frage, mit wie viel Flüssigkeit gebe ich es denn? Und diese Dosierungen werden verabreicht in der Literatur mit 50 bis 400 Milliliter. Dann nehmen Sie Ihrem Patienten nicht viel, aber oft Blut ab und schauen, wann erscheint das Paracetamol im Blut. Denn es passiert den Magen und wird im Dünndarm resorbiert. Das heißt, wenn es im Blut ankommt, ist es also ein indirekter Parameter für die Magenentleerungszeit. Der Untersuchungszeitraum ist mindestens 3 Stunden und Sie brauchen ungefähr 30 Blutabnahmen, damit Sie zu Ihrem Ziel kommen. Sie können natürlich auch eine neue Methode machen und der Patient spült sich alle 5 Minuten den Mund aus und Sie sammeln den Speichel und beweisen, dass es auch so geht. Ist auch publiziert. Aber auch da werden unsere Patienten nicht mitspielen. Wenn Sie einen gesunden Patienten haben, der 3 verschiedene Untersuchungsmethoden über sich ergehen lässt, dann könnten Sie beweisen, dass Sie mit der Paracetamol-Methode die Entleerung von Flüssigkeiten, nur von Flüssigkeiten, so gut nachvollziehen könnten, wie in der Szintigraphie und in der C13-Methode. Na gut. Was machen wir? Eigentlich bleibt Ihnen nur das, was der Chirurg am ersten Tag gesagt hat. Lesen Sie sich die Krankengeschichte, reden Sie mit dem Patienten, schauen Sie sich den Patienten an, benutzen Sie Ihre Sinne. Wir wissen, was der Patient für Erkrankungen hat, wenn er bei uns liegt. Ist er Diabetiker? Hat er Schädel-Hirntrauma? Die Anamnese wird, wenn Sie gezielt fragen, vielleicht ein Ergebnis bringen. Sie wissen aber, was der Patient für Therapie hat, ob er viel Katecholamine hat, ob er analgosediert ist, ob er einen hohen Opiatbedarf hat. Und was natürlich ganz, ganz wichtig ist, benutzen Sie Ihre Sinne, um es jetzt ganz einfach auf Steirisch zu sagen, nicht jeder Patient, der speibt, hat einen Bumpf, er kann auch eine Magenentleerungsstörung haben. Und wenn Sie Ihre Sinne nutzen, dann sehen Sie vielleicht das. Ein postoperativer Patient, Aortenklappenersatz, Bypass operiert. Wenn Sie hier schauen, er ist schon auf ASB, er hat einmal kurz angehustet und bei diesem Anhusten hat sich aus der Magensonde diese Flüssigkeit entleert. Und es ist natürlich ganz klar, unsere Patienten bekommen ein Carboloading, also der hat eine Magenentleerungsstörung. Und wenn ich Sie bitte, Ihre Sinne zu nutzen, dann hätte ich mir jetzt eigentlich erwartet, dass irgendjemand aufspringt und sagt, das kann nicht sein. Denn Carboloading ist nicht trüb. Carboloading hat kein Fett und es ist durchsichtig. Trotzdem ist das aus dem Magensack des Patienten gekommen. Und auch dem zweiten Patienten, wo das passiert ist, bin ich auf die Station gegangen und habe gesagt, ich würde bitte gerne eure Ernährung fürs Carboloading sehen. Und siehe da, eine Firma, 2 Produkte. Die Schwester hat sich geirrt und die Patienten haben über einen Zeitraum von 1 Woche nicht Carboloading bekommen, sondern eine hochenergetische, lipidreiche Trinknahrung. Auch so kann man seine Sinne nutzen. Und dann können Sie die therapeutischen Optionen zur Diagnostik nutzen. Das heißt, Sie bieten Ihrem Patienten viele kleine, aber häufige Mahlzeiten an. 6 bis 8 Mahlzeiten pro Tag. Eher flüssig als fest, fett- und faserarm Denn Fett und Fasern verzögern die Magenentleerung, das heißt optimal sind spezielle Trinknahrungen. Normalisieren Sie den Blutzucker. Beim Gesunden mit einem Zucker von 200 ist die Magenentleerungszeit verdoppelt. Und wenn Sie sich dann noch überlegen, ob Sie Prokinetika verwenden sollen, was steht Ihnen zur Verfügung? Cisabrit und Tacus kriegen wir nicht mehr. Das Tacus war ein Präparat, von dem wir gesagt haben, das könnte der optimale Nachfolger sein. Das Problem ist, dass es bei den Studien massive Komplikationen und Nebenwirkungen gegeben hat. Das heißt, es ist von der FDA vom Markt genommen worden. Inwieweit möglich sein wird, der Firma zu beweisen, dass diese Nebenwirkungen nicht so problematisch ist und die Substanz wieder generell verfügbar ist, das werden wir sehen. Übrig bleibt Ihnen Domperidon, Erythromycin und Metoclopramid. Und wenn Sie einen Patienten haben, der ein Problem hat im Sinne einer Obstipation und Sie brauchen ein Prokinetikum, das am Kolon wirkt, dann haben Sie das Prostigmin und das Cerulein. Und wenn Sie Cerulein einsetzen, dann bedenken Sie, es ist ein Analog von Cholecystokinin. Das heißt, es verzögert Ihnen die Magenentleerung. Völlig wurscht beim gesunden Patienten. Aber ein Problem bei einem Patienten, der ohnehin schon eine schwere Entleerungsstörung hat. Was bitte ich Sie, mit nach Hause zu nehmen? Hier habe ich Ihnen die einzelnen Untersuchungsmöglichkeiten aufgetragen. Sie haben nur zwei Methoden, die Ihnen verwertbar Fest- und Flüssigernährung evaluieren können. Das ist die Szintigraphie und das ist die C13-Methode. Reproduzierbar sind sie alle. Der Zeitaufwand ist bei allen gigantisch, weil die Magenentleerung einfach lange dauert. Der Geräteaufwand ist besonders problematisch bei der Szintigraphie und beim MR. So schaut es auch mit der Verfügbarkeit bei diesen Untersuchungsmöglichkeiten aus. Und wenn Sie sich überlegen, was könnte ich beim kritisch Kranken einsetzen, dann bleibt das Paracetamol, die C13-Methode, obwohl sie sehr, sehr aufwendig ist, und das Ultraschall. Das heißt, wenn man drüber nachdenkt und wenn man einen Radiologen findet, der ein bisschen Bereitschaft hat, uns zu helfen, dann wäre vielleicht das Ultraschall die Methode, die wir in Zukunft verwenden könnten. Und eins ist wichtig, stecken wir nicht den Kopf in den Sand. Unsere kritisch kranken Patienten haben sehr häufig eine Magenentleerungsstörung. Die Methoden, die uns zur Verfügung stehen, sind relativ schlecht einsetzbar. Das heißt, im Moment nutzen wir unsere Sinne. Und eines ist ganz klar, das Angebot an Untersuchungsmethoden wird durch die Nachfrage bestimmt. Das heißt, wenn Sie sich damit zufrieden geben, dass nur ein paar Leute eine Studie publizieren, dass aber klinisch nichts passiert, dann wird auch in den nächsten 20 Jahren nichts passieren. Danke für die Aufmerksamkeit.